Herzlich willkommen bei Diversity Spotlights, dem Podcast des Teams Diversity des Gleichstellungsbüros der Universität Heidelberg. In dieser Serie sprechen wir mit unseren InterviewpartnerInnen über die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt und Antidiskriminierung.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Sandra Runge. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht, schreibt und bloggt über Elternrechte und Vereinbarkeit und ist Mitinitiatorin der Initiative Pro Parents, die fordert, Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit aufzunehmen. Das Gespräch führt Professorin Christiane Schwirn, zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität.
Ja, liebe Frau Runge, schön, dass Sie Zeit für ein Gespräch mit uns gefunden haben. Lassen Sie uns erstmal ganz von vorn beginnen. Sie setzen sich beruflich und mit ehrenamtlichem Engagement mit aller Kraft für die Rechte von Eltern ein. Die Initialzündung dafür war Ihre eigene Kündigung am Tag nach der Rückkehr aus der Elternzeit. Wie kann das sein, dass sowas überhaupt rechtlich möglich ist?
Ja, erstmal hallo und danke, dass Sie mich heute einladen zum Podcast. Ja, also wenn ich die Geschichte erzähle, die ja inzwischen schon mehr als 10 Jahre her ist, schütteln immer noch alle den Kopf. Und rechtlich ist es tatsächlich möglich, relativ einfach sogar zu kündigen, beziehungsweise nach den allgemeinen Regelungen, wenn das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, also im Falle von einer betriebsbedingten, verhaltensbedingten oder personenbedingten Kündigung, weil man den Sonderkündigungsschutz eben nicht mehr hat. Der endet am letzten Tag nach der Elternzeit und deshalb kann man rechtlich relativ einfach Eltern, die nach der Elternzeit wieder zurückkehren, kündigen.
Sie sind aber damals ja in Ihrem eigenen Fall vor Gericht gegangen. Und Sie bekamen Recht. Auf welcher Grundlage geschah das? Denn Elternschaft ist ja noch kein Diskriminierungsmerkmal.
Ja, also wir haben uns tatsächlich in meinem Fall damals geeinigt. Das passiert ja sehr häufig in arbeitsgerichtlichen Verfahren. Ich bin ja selber als Anwältin im Arbeitsrecht tätig und ich würde mal sagen, 90-95% aller Kündigungsschutzklagen enden mit einem Vergleich. Und das haben wir damals natürlich auch gemacht. Und das hat so ein bisschen den Vorteil, dass man sich natürlich schnell einigt, dass man irgendwo auch eine einvernehmliche Lösung findet, auch wenn die natürlich oftmals einen bitteren Beigeschmack hat. Und was allerdings schade ist, ist, dass man sich rechtlich in der Sache nicht wirklich mehr damit beschäftigt. Das geht beim Arbeitsgericht tatsächlich so ein bisschen wie auf dem Basar zu manchmal, weil es natürlich dann um eine Abfindung geht und um Geld. Aber es wird ja kein Urteil geschrieben im Falle eines Vergleiches. Das heißt, über spannende rechtliche Fragen findet dann gar keine Erörterung mehr statt. Genau, und das heißt...
Das heißt dann, dass wir da im Grunde immer noch nicht weiter sind, oder?
Naja, also ich kann natürlich versuchen, im normalen Weg zu versuchen, eine Einigung zu finden. Und nicht selten ist es auch so, dass viele sich gar nicht ausurteilen lassen. Also das liegt häufig auch im Interesse der klagenden Partei, also dann häufig aus Sicht der Eltern, weil dann natürlich häufig das Ziel besteht, eine Abfindung zu bekommen und natürlich auch diesen ganzen Stress erstmal wegzuhaben. Also viele, das muss man ja auch erstmal durchhalten, so einen Prozess und so ein Verfahren zu führen. Ne? Das ist ja auch eine Nervensache. Ich kriege das bei vielen Eltern mit, die wollen das auch gar nicht, weil das ja nervenaufreibend ist. Und das heißt aber jetzt nicht in der Sache, dass sowas zulässig ist. Und natürlich denke ich mir heute so ab und zu, ach Mist, hätte ich damals mich doch mal ausurteilen lassen. Aber da war ich auch noch gar nicht so weit mit meiner Arbeit. Und so im Nachhinein hätte mich das natürlich auf jeden Fall mal interessiert.
Sie haben es gerade schon gesagt, gegen Diskriminierung durch den eigenen Arbeitgeber, die Arbeitgeberin vorzugehen, ist heikel, ist Stress, ist was Unangenehmes. Was würden Sie denn jetzt Betroffenen empfehlen? Wie sollen sie handeln, wenn sie das Gefühl haben, dass sie wegen Elternschaft diskriminiert werden? Sollen sie dagegen vorgehen? Wie können sie das tun, ohne sich selbst zu schaden? Wie kann man das sichtbar machen?
Genau, das ist das große Dilemma, was man häufig erlebt, wenn man kann ja auch aus anderen Gründen diskriminiert werden im Arbeitsverhältnis, dass wenn man in einem laufenden Arbeitsverhältnis ist und natürlich mit dem AGG um die Ecke kommt, dass natürlich der Arbeitgeber nicht toll findet und es häufig dazu führt, dass so ein Arbeitsverhältnis zerrüttet wird. Viele sind ja auch durch die Abhängigkeit von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen auch gar nicht bereit, da jetzt rechtliche Schritte einzuleiten oder haben Angst. Und deswegen passiert das in der Praxis auch häufig gar nicht, weil der Mechanismus in diesem Gesetz so geregelt ist, dass man auch nicht zu lange warten darf mit der Geltendmachung der Ansprüchen. Und deshalb ist das einfach sehr, sehr schwierig. Andererseits soll das aber auch nicht heißen, dass man die Füße in so einem Fall stillhalten sollte, weil natürlich geht das nicht. Man muss natürlich auch so ein bisschen abwägen, was ist denn da genau passiert? War das jetzt ein einmaliger blöder Kommentar? War das jetzt strukturiertes Mobbing? War das eine Kündigung? War das eine Versetzung? Also das kann ja wahnsinnig viele Facetten haben und ich glaube, man muss dann individuell überlegen, was man macht. Und wenn das jetzt beispielsweise noch nicht die Schwelle einer Kündigung oder Ähnliches erreicht hat, kann man natürlich auch erstmal versuchen, das durch ein Gespräch zu lösen. Also man muss nicht auch gleich mit der Klagekeule losrennen, sondern man kann erstmal schauen, sucht man ein Gespräch, je nachdem, welche Gremien vielleicht in den Unternehmen noch vorhanden sind. Es gibt ja auch Gremien wie Betriebsräte, Gleichstellungsbeauftragte etc. pp. Also da kann man sich natürlich auch erstmal hinwenden und sagen, du, da ist was passiert, was gar nicht in Ordnung war. Oder vielleicht ist es was Systematisches. Das heißt, dann sollten sich mehrere Betroffene zum Beispiel auch zusammentun. Und da ist es nicht selten auch schon mal passiert, dass man durch gute Gespräche oder Ähnliches etwas bewirken konnte durch die Einbindung vielleicht auch neutraler Personen. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, dass man solche Konflikte konstruktiv lösen kann, aber auch nicht immer. Und dann sollte man sich natürlich schon überlegen, ob man dann gerichtliche Hilfe in Anspruch nimmt.
Das erstmal zusammentun hilft häufig schon ganz viel. Würden Sie denn sagen, dass Elternschaft häufig der eigentliche Diskriminierungshintergrund bei der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist?
Sehr häufig. Also es ist ja schade, wir haben ja noch nicht wirklich belastbares Zahlenmaterial. Das wird sich hoffentlich ändern. Die Antidiskriminierungsstelle ist ja gerade dabei. Und wir warten natürlich auch sehnlichst darauf, dass diese Zahlen veröffentlicht werden. Und deswegen ist es natürlich immer sehr, sehr schwer, genaue Aussagen dazu zu treffen. Aus meiner Sichtweise, und ich beschäftige mich jetzt schon seit 10 Jahren mit der Thematik, habe natürlich viele Fälle vertreten und mich jetzt auch durch unsere Initiative politisch eingehend damit beschäftigt, sage auf jeden Fall, dass es was damit zu tun hat, weil natürlich immer noch die Verteilung der Fürsorgearbeit so ist, dass sie hauptsächlich von Frauen übernommen wird und natürlich dann dadurch auch, in Anführungszeichen muss ich das jetzt mal setzen, ein bisschen diese Angreifbarkeit da ist, ne? Das ist, man setzt aus, man ist länger weg. Man ist übernimmt häufig dann auch, wenn man wieder eingestiegen ist, die Verantwortung für die Kinder, krank sein, ne? So der typische Klassiker. Und daher ist das natürlich auf jeden Fall auch immer noch ein strukturelles Problem, was hauptsächlich auf dem Rücken von Frauen ausgetragen wird und was man natürlich dann sehr stark merkt an diesen, muss man ja leider schon sagen, klassischen Geschichten, wie jetzt beispielsweise Kündigung am ersten Tag nach der Elternzeit, Nichtverlängerung befristeter Arbeitsverträge, die während der während der Elternzeit auslaufen. Das ist auch so ein beliebter klassischer Fall leider schon, muss man sagen. Und da merkt man natürlich schon, dass das nicht geht und dringend etwas getan werden muss, weil natürlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht so ausreichen. Das ist ein Teil, also der Diskriminierungsteil ist ein Aspekt, aber es gibt natürlich auch viele andere Aspekte, die da noch mit reinspielen und die man gegebenenfalls auch in anderen Gesetzen sich mal genauer anschauen sollte.
Sie hatten Ihre Initiativen gerade schon angesprochen, die Kampagne Pro Parents und die Petition Gleiches Recht für Eltern. Was genau sind da Ihre Ziele?
Ja, also wir haben uns ja so ein bisschen unter dem Eindruck der Corona-Krise formiert. Die Initiative habe ich mit Karline Wenzel gegründet. Karline Wenzel hat damals auch Eltern in der Krise mitgegründet. Das war ja eine der großen Elterninitiativen, die sich angefangen haben zu formieren, als plötzlich alle Eltern zu Hause saßen und die Kinder beschulen mussten, die Kinder betreuen mussten, noch arbeiten mussten. Wir erinnern uns, glaube ich, noch alle sehr gut an diese Phase. Und die Idee, dass man auf der Ebene des AGG etwas mal ändern oder anpassen müsste, die schwirrte mir schon sehr lange im Kopf rum. Ich habe neulich zufällig was von mir gefunden, ein Video, was im Zuge der Bundestagswahl 2017 mal gedreht wurde. Und da hatte ich das auch schon mal in den Raum geworfen und mir war das aber gar nicht so bewusst, dass das wirklich schon eine Sache ist, bei der ich aus meiner praktischen Arbeit mir immer gedacht habe, wieso nehmen wir das nicht nochmal als schützenswertes Merkmal in unserem AGG auf. Und so kam diese Idee auf und damit verbunden auch unsere Forderung der Kampagne, die besagt, wir brauchen eine klare gesetzliche Aussage, dass Eltern vor jedweder Benachteiligung im Job geschützt werden müssen. Und da bietet sich natürlich das AGG an, unser allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Und daher haben wir das dahingehend konkretisiert, dass wir gesagt haben, wir fordern, dass Elternschaft und wir ergänzen es gerne auch immer noch / fürsorgeleistende Erwerbstätige vor jedweder Benachteiligung im Job geschützt werden müssen. Und Rückenwind haben wir ja durch die EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, die bis August nächsten Jahres umgesetzt werden muss und die auch einen ausdrücklichen Diskriminierungsschutz vorsieht. Aber das ist bisher ja noch nicht so auf der politischen Agenda angekommen. Und da war es ja auch so, dass wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt rein. Und wir werden da jetzt ein bisschen laut werden zu der Sache.
Hat sich denn die Situation von Eltern auf dem Arbeitsmarkt schon verbessert? Also waren solche Reformen wie Partnerschaftsmonate beim Elterngeld oder Ähnliches, war das hilfreich in irgendeiner Form?
Also ich würde sagen, ja, aber im Schneckentempo. Also es geht viel zu langsam. Wir sehen ja an den Statistiken auch, dass ja gerade auch mehr Väter in Elternzeit gehen, leider ja immer noch vergleichsweise zu kurz. Und es könnten natürlich auch noch mehr Väter durchaus sein. Es kommt natürlich immer ein bisschen so drauf an, wo schauen wir hin? Schauen wir uns mal an, was vor 10 Jahren war, was vor 20 Jahren war. Da kann man natürlich immer sagen, ja, wow, das ist ja, sieht ja großartig aus. Aber es ist natürlich immer noch zu wenig, ne? Also weil, wenn wir dahin wollen, dass wir die Fürsorgearbeit gleichberechtigt verteilen, dann muss da noch viel, viel mehr passieren. Und es gibt ja auch eine Statistik, die besagt, dass Väter ja eigentlich gerne länger gehen würden häufig, also auch länger Elternzeit in Anspruch nehmen möchten, das dann aber tatsächlich gar nicht umgesetzt wird. Das finde ich auch so faszinierend. Und das finde ich ein absolutes Signal dafür, dass da strukturell einfach noch etwas nicht funktioniert. Und da muss man natürlich genau hinschauen, was ist das? Also kann man das natürlich durch gesetzliche Rahmenbedingungen beeinflussen? Da bin ich natürlich auch als Juristin ein Fan davon, weil ich der Überzeugung bin, wir brauchen ein gewisses Regelungswerk, um Veränderungen anzustoßen. Aber natürlich muss man auch darauf gucken, können die Familien leben, also finanziell davon überleben? Das ist dann auch häufig die Frage, bei der es heißt, naja, also wenn ich als Frau weniger verdiene, dann ist ja total klar, wer hier 2 Jahre bei den Kindern zu Hause bleibt. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den darf man nicht dabei vergessen. Und das muss ja auch dann irgendwo wachsen. Und mir geht es auch zu langsam. Ich würde mir auch wünschen, dass es schneller geht. Aber ich glaube, da muss man sich nochmal ganz, ganz genau aus verschiedenen Blickwinkeln, nicht nur aus dem juristischen Blickwinkel, wahrscheinlich auch aus sozialwissenschaftlichen Blickwinkeln, also da muss man sich mal ganz, ganz genau damit beschäftigen, was denn die Gründe dafür sind, dass das noch nicht ausreichend geregelt ist.
Sie haben ja gerade schon die Männer angesprochen und ich persönlich finde es auch immer schon lange ein Anliegen, dass man nicht immer nur auf die Frauen guckt, sondern auch mal auf die Männer guckt. Manche Männer sagen ja, wenn sie Elternzeit nehmen würden, würden sie noch stärker dafür diskriminiert als Frauen. Das geht gar nicht. Die Datenlage aus meiner sozialwissenschaftlichen Sicht, würde ich sagen, ist da unklar. Bisher, wie sehen Sie das in der Praxis? Kommen auch Männer zu Ihnen?
Ja, inzwischen schon. Also dieser Trend, dass sich ja Väter doch mehr oder häufiger für die Fürsorgearbeit interessieren oder auch aktives Elternteil werden möchten nach einer Geburt. Also ich glaube, das gibt es ja schon. Natürlich noch nicht ausreichend, aber da geht ja, das würde ich einfach aus meiner Perspektive persönlich oder auch natürlich aus meiner beruflichen Perspektive sagen. Und wenn die Väter jetzt Schritt für Schritt auch länger in Elternzeit gehen und auch häufiger diese Fürsorgearbeit auch für einen längeren Zeitraum übernehmen möchten, dann machen sie ähnliche Erfahrungen interessanterweise wie auch Frauen. Und deswegen gibt es auch vermehrt Väter, die Rat suchen, die auch zu mir kommen, die sagen, ich habe jetzt 5 Monate Elternzeit angemeldet und mir wurde in der Elternzeit doch nahegelegt, mal zu überlegen, wie man dieses Arbeitsverhältnis beenden kann. Also das gibt es inzwischen auch. Oder ich wurde aus einem Führungskräftenachwuchsprogramm ausgeschlossen, weil ich zum 2. Mal in Elternzeit war. Oder ich bin beleidigt worden von meinem Vorgesetzten oder auch von meinen Kollegen als Kollegenschwein bezeichnet worden, weil ich die mit der Arbeit alleine lasse und in Elternzeit gehe. Diese Fälle hören wir immer häufiger und auch bei Co-Parents werden solche Fälle regelmäßig an uns herangetragen.
Dass das wirklich zur gleichen Erfahrung führt. Also
ja, es ist ähnlich, es ist natürlich ein bisschen anders, ne? Also, weil ja, man hat geht natürlich als Mutter doch nochmal eine andere Phase durch, wenn man ja auch dann schon die Schwangerschaft hat und dann hat man die Mutterschutzfrist und ähnliches. Also da sagt ja auch niemand was und die Wiedereinstiege absurderweise, die natürlich sehr schnell geschehen. Die klappen meistens auch immer. Schwieriger wird es ja dann erst, wenn man länger aussetzt. Aber das ist so, weiß ich auch nicht. Oder auch dieses, naja, eine Frau geht ein Jahr in Elternzeit, ist dann auch nochmal anders verankert als, ach, Himmels Willen, ein Mann könnte das ja auch. Also ich merke das auch immer, dass viele Arbeitgeber das gar nicht wissen. Ach, ein Anspruch auf Elternzeit für Männer, das gibt es auch für Väter. Also das ist so, also man merkt auch, da sind schon sehr viele alte Rollenbilder noch in den Köpfen und auch Unwissen. Und aber wie gesagt, wir haben leider einfach auch keine Zahlen dazu. Das wäre wirklich auch mal hochinteressant zu sehen, weil es heißt ja häufig, naja, also bei Männern, wenn die Väter wären, ist das eher förderlich für die Karriere. Das würde ich schon differenzierter sehen. Das müsste man sich zahlenmäßig nochmal sehr genau anschauen. Und vor allem denke ich, dass dieser Trend weiter nach oben gehen wird.
Mhm. Hat die Pandemie da vielleicht tatsächlich sogar was geholfen, weil viele Männer ja jetzt zum ersten Mal sozusagen richtig Kontakt zum Alltag mit Kindern und zur Vereinbarkeitsfrage hatten und vielleicht auch besser verstehen, was Frauen da vorher schon getan haben?
Also ich, in einigen Fällen denke ich schon, dass es was bewirkt hat. Das kann ich mir schon vorstellen, weil man war ja plötzlich auf engstem Raum alle zusammen und musste sich unterstützen. Ich kann aber auch die Fälle, bei denen sich die Väter im Schlafzimmer eingeschlossen haben und ihre Telefonkonferenzen gemacht haben und draußen lief alles ganz genauso weiter wie davor. Ich kenne die Fälle, bei denen die Mütter die Elternzeiten verlängert haben, nicht die Väter, damit sie die Folgen der Pandemie abfedern können, mit natürlich der fatalen Folge, dass sie vom Arbeitsmarkt weg waren. Und natürlich habe ich auch noch, ich kann Ihnen jetzt keine genaue Statistik nennen, aber ich habe die noch so ein bisschen im Kopf, dass dieses Rückfallen in alte Rollenbilder, dass wir das während der Pandemie auch sehr stark hatten. Also ich glaube, es ist sehr differenziert. Räumlich haben Väter bestimmt auch viel mehr mitbekommen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Hauptlast haben auch die Frauen getragen.
Ich glaube, da sind die Zahlen ja eindeutig, dass die Frauen die Hauptlast getragen haben. Aber tatsächlich gibt es Zahlen in Studien, die eben zeigen, die Väter haben mehr Erfahrungen gemacht plötzlich.
Sie sind ja zu Hause geblieben, ne?
Genau. Also
insofern kriegen sie ja mit.
Sie konnten es fast nicht vermeiden.
Die wissen dann plötzlich, sehen sie, ne, wenn sie nicht morgens sagen, tschüss und ich komme heute Abend wieder, sondern wie das dann ist, wenn das Kind krank zu Hause ist, wenn es Fieber hat, dass sie mittags Hunger haben, dass man Essen kochen muss, dass man einkaufen muss, dass man waschen muss. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man da sich auch nicht mehr so leicht aus der Affäre ziehen konnte, finde ich manchmal.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihren Kampagnen. Eine Frage, die sich mir da gestellt hat, Sie fordern ja unter anderem längeren Sonderkündigungsschutz, Verbesserungen in Bezug auf das Rückkehrrecht in Vollzeit an den Arbeitsplatz. Haben Sie nicht die Sorge, dass dies eher dazu führen könnte, sogar dass Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen davor zurückschrecken, junge Frauen dann überhaupt einzustellen, wenn die sozusagen noch besser geschützt sind, wenn sie Care-Aufgaben nachgehen?
Ja, die Frage, die wird sehr häufig gestellt und ich kann die auch absolut nachvollziehen. Ich denke, nur mit dem Fachkräftemangel werden wir über kurz oder lang gar nicht darum herumkommen, Frauen, wie heißt es immer so schön, im gebärfähigen Alter einzustellen und auch zu halten. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir ja eigentlich dahin wollen, dass sowohl Frauen als auch Männer, also dass beide auch diesen Schutz haben. Und ich würde mir diese Gedankengänge auch in Bezug auf Männer wünschen. Also das, und wie will man dann drumherum kommen? Also dann muss, wenn ein Arbeitgeber weiß, auch ein Mann theoretisch könnte jetzt ein Jahr in Elternzeit gehen, ja. Also dann bleibt ihm ja für eine bestimmte Altersspanne gar keine Arbeitskraft mehr. Und das halte ich für relativ unrealistisch. Und das wird vielleicht natürlich auch solche Effekte haben, dass sich das ein Arbeitgeber thematisiert oder vielleicht überlegt in einem Vorstellungsgespräch. Aber langfristig werden Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen nicht darum herumkommen, sich Gedanken zu machen, wie man diese Altersspanne entsprechend einbezieht. Das können die sich gar nicht mehr leisten. Dann stehen die ohne Fachkräfte da irgendwann.
Sie beraten ja auch Unternehmen. Was ist denn ein wirklich familienfreundlicher Arbeitgeber, Arbeitgeberin, jenseits von plakativen Auszeichnungen?
Ja, also das ist eine sehr gute und auch sehr schwierige Frage, weil häufig macht man ja die Erfahrung, dass Unternehmen sich ein schönes Familiensiegel auf die Webseite packen oder Versprechungen machen. Und dann ist aber immer die große Frage, wie wird das dann im Einzelnen gelebt? Und das, finde ich, ist das Entscheidende. Also ist diese Grundeinstellung da, dass man familienfreundlich ist, dass man mit Eltern entsprechend wertschätzend umgeht und dass man auch eine entsprechende Kultur hat, die im Unternehmen verankert ist. Und das muss ich ja quasi fortsetzen bis in die kleinste Struktur. Also das bringt einem ja nichts, wenn 9 von 10 Führungskräften familienfreundlich sind und eine dann nicht. Also da müssen alle wirklich mitziehen. Und das ist natürlich eine riesengroße Verantwortung. Das ist auch eine große Mammutaufgabe. Und wenn das gegeben ist und natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen stimmen und dass man das einfach umsetzen kann und auch nicht nur in der Führungsebene oder auch in die Teamebene runter, sondern auch zwischen den Kolleginnen und den Kollegen. Das machen wir ja auch immer die Erfahrung, ne? dass da auch schnell Differenzen entstehen können. Auch beispielsweise wie bei dem Vater, ne? Der dann 3 Monate in Elternzeit ist und dann wird er beschimpft, weil alle anderen seine Arbeit machen müssen. Da sehe ich auch eine ganz klare Aufgabe eines Arbeitgebers oder einer Arbeitgeberin, das entsprechend zu organisieren, weil das darf eben nicht passieren, dass dann Zwietracht gesät wird oder vielleicht so eine Stelle nicht besetzt wird und alle anderen komplett überlastet sind. Da muss man natürlich auch diejenigen im Unternehmen mitdenken, die keine Kinder haben. Und wer da reingeht und sich damit ganz intensiv beschäftigt und gut kommuniziert, das ist für mich Familienfreundlichkeit. Und wenn natürlich gewisse Rahmenbedingungen, die Eltern brauchen, wenn die gesetzt werden. Und dazu zähle ich flexibles Arbeiten, Kinderbetreuung, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Abkehr von der Präsenzkultur, sofern es möglich ist, von der Art der Arbeit her, nur mal um so einige Stichworte zu sagen. Und natürlich eine gute Kommunikationskultur auch mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, die nach der Elternzeit kommen, dass man sagt, wir machen jetzt hier wieder ein Onboarding, wir machen ein Wiedereinstiegsgespräch. Wir zeigen dir auf, welche Karriereschritte du auch als Elternzeitrückkehrer oder Rückkehrerin eingehen kannst. Und das, also wer sowas macht, der ist für mich familienfreundlich. Und vor allem nach Lösungen sucht. Weil natürlich gibt es auch von Arbeitgeber- oder Arbeitgeberin-Seite Schwierigkeiten. Das darf man auch gar nicht wegwischen. Also gerade jetzt in der Pandemie haben ja auch sehr, sehr viele Unternehmen zu kämpfen. Und ich erlebe es aber sehr selten, dass man dann ein offenes Gespräch führt und sagt, du, das mit der Teilzeit jetzt beim Wiedereinstieg ist echt irgendwie schwierig gerade. Wir kriegen das warum auch immer nicht organisiert oder wir haben erhebliche Einbußen. Wir müssen hier Stellen kürzen. Wir können dir deinen Job nicht wiedergeben. Wir haben aber hier was super Spannendes. Versuch doch das mal. Sowas findet nicht statt und das finde ich total schade, weil ich glaube, dann hätte man auch viel mehr Verständnis für die Situation der jeweils anderen Seite.
Ist es in Ihrer Erfahrung denn so, dass jetzt in Unternehmen mit mehr weiblichen Führungskräften oder auch mit mehr Eltern in Führungspositionen die Kultur dann schon weiter ist? Oder ist das in Ihrer Erfahrung jetzt in der Praxis unabhängig?
Also das ist ganz verschieden. Also natürlich macht man auch die Erfahrung. Also ich glaube jetzt, wenn man eine Vorgesetzte hat, die Mutter ist und mehrere Kinder hat, da hat man natürlich schon häufig ein anderes Verständnis. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie sie das ausgestaltet hat. Ich kenne auch die Fälle, bei denen Druck ausgeübt wird, ne? Also vielleicht ist das ja eine Vorgesetzte, die sich entsprechend 3 Babysitter leisten kann und es dann heißt, naja, also wieso willst du jetzt 2 Jahre aussetzen? Ich habe das in 3 Monaten wieder gemacht, habe ich gerade vor 2 Wochen so eine Geschichte gehört. Das kann es natürlich auch geben, ne? Also ich glaube, man darf auch Role Models, wie es so schön heißt, oder Führungskräfte sind natürlich stellen erhebliche Weichen für Familienfreundlichkeit, aber man darf nicht vergessen, als Führungskraft muss man sich auch reindenken in die Situation des oder der Angestellten. Also da darf man nicht automatisch von den gleichen Gegebenheiten ausgehen und das ist nicht einfach, da braucht man viel Fingerspitzengefühl, aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig und das muss passieren und ansonsten ja, gibt es leider auch viel zu wenig Zahlen dazu. Das wäre natürlich auch mal hochspannend zu sehen. Also wie ist es, wer ist eher bereit, eine familienfreundliche Kultur zu schaffen? Sind es eher die jungen Nachwuchskräfte, vielleicht auch eher die älteren Frauen, Männer? Also das wäre sicherlich auch nochmal hochspannend. Aber ich kann es sehr, sehr schwer sagen. Also ich denke, es gibt schon ein gewisses mehr an Verständnis, wenn es sehr viele Vorbilder gibt in Unternehmen, also Führungskräfte mit Kindern. Aber das ist auch keine Garantie.
Ich möchte mal so ein bisschen zum Wissenschaftsbetrieb kommen. Mit dem beschäftigen Sie sich nicht spezifisch, aber der ist natürlich für unsere Zuhörenden besonders interessant. Und da möchte ich mit einem Punkt anfangen. Wir sehen in der Wissenschaft im Moment bei Einstellungs- und Berufungsverfahren eine Entwicklung, dass wir weibliche Bewerberinnen vor allem ermutigen, in ihren Lebensläufen Elternzeiten einzugeben, damit diese Zeiträume dann bei der Berechnung des akademischen Alters berücksichtigt werden oder eben auch nicht. In Ihrem Blog smartmama.de geben Sie unter den rechtlichen Tipps für Mütter und Eltern auch den Tipp, Kinder im Lebenslauf zu verschweigen. Warum ist das in der Wissenschaft vielleicht anders als in der Wirtschaft? Oder würden Sie sagen, das ist auch in der Wissenschaft heikel?
Sehr kontroverses Thema. Ich habe darüber auch viel, viel diskutiert. Ich weiß, dass auch da die Meinungen sehr stark auseinandergehen, auch von Seiten der Eltern. Viele fühlen sich ja mit, wenn ich das verschweige, ach, irgendwie verleugne ich damit meine Kinder oder fühlen sich damit auch sehr unwohl. Ich denke aber, wir müssen dahin kommen bei Bewerbungen auch, dass so ein Faktor, wenn man denkt, dass es besser ist, es in dem Unternehmen vielleicht nicht zu nennen, das ist aus verschiedenen Gründen, dass das nicht ein Faktor, der entscheidend ist, der für eine Einstellung entscheidend ist. Ja? Also dann frage ich mich immer, würde das ein Mann häufig auch alles so dezidiert da angeben oder nicht? Und deswegen bin ich eher dafür, also alles, was potenziell vielleicht diskriminierend sein könnte, und das ist nun mal faktisch auch eine längere Auszeit durch eine Elternzeit, tendiere ich tatsächlich dazu, das eher wegzulassen erstmal. Was aber nicht heißt, dass man es komplett dem Arbeitgeber verschweigt. Man kann es ja dann auch beim ersten Kontakt, beim Vorstellungsgespräch erklären. Man kann es vielleicht auch Familienphase oder Fürsorgephase oder etwas Ähnliches nennen. Aber das ist, also viele machen ja häufig die Erfahrung. Also ich habe auch bekannte Freundinnen, die solche Tests gemacht haben, die sich einfach die Bewerbung weggeschickt haben, ohne diese Angabe und welche mit der Angabe. Und sie werden statistisch, oder wurden sie zumindest aus dem, was ich gehört habe, häufiger eingeladen, wenn das Thema Familie oder Kinder nicht zu sehr präsent ist. Was natürlich nicht dazu führen darf, und da weiß ich natürlich, dass das auch also außerhalb der Privatwirtschaft natürlich auch anders funktioniert, dann ist es natürlich auch wichtig, diese Elternzeiten anzugeben, gerade wegen der Vergütung und dass sowas auch angerechnet wird. Aber wie gesagt, das kann man ja auch immer noch nachholen, aber um erstmal überhaupt diesen Fuß in die Tür zu bekommen, die Möglichkeit zu haben, sich persönlich irgendwo vorzustellen, da ist es, also aus meinen Erfahrungen ist es häufig eher eine Bremse. Aber natürlich muss man sich damit auch wohlfühlen und ich glaube, man muss es auch individuell entscheiden, was ist das für ein Arbeitgeber, wenn der sehr familienfreundlich ist oder wenn man genau weiß, die Qualifikation, nenne ich sie jetzt auch mal, als Eltern, die man entwickelt während einer Elternzeit, ist wichtig oder die wird auch gebraucht oder positiv gesehen, dann absolut, dann kann man das natürlich immer noch angeben. Aber generell bin ich der Auffassung, Lebensläufe müssen so gestaltet sein, dass sie möglichst keine Diskriminierungsgefahr bieten.
Im Wissenschaftsbetrieb ist es tatsächlich manchmal ein bisschen anders. Ist jetzt meine Idee einfach deshalb, weil die großen Forschungsförderer ja auch pro Kind dann das wissenschaftliche Alter darunter rechnen.
Und ja.
Das kann dann auch sehr wichtig sein, wenn verglichen wird in Berufungsverfahren, dass jemand auf die wissenschaftliche Lebenszeit sozusagen so viel Publikationen hat und jemand anderes weniger, dass man da klarstellt, da war jemand eine Weile draußen.
Ja.
Haben Sie denn auch Beschäftigte an Hochschulen unter Ihren Klienten und Klientinnen?
Ja,
das gibt's auch. Wie sind da die Erfahrungen?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt immer diesen großen Punkt Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das kennen Sie ja sicherlich auch. Also das gibt immer, immer wieder Probleme mit den Befristungen. Und ich habe jetzt einen Fall, da geht es in Kombination, ich kann es natürlich nur stichpunktartig sagen, aber in der Kombination mit befristeten Verträgen, Verlängerungen, Behandlung, Eltern versus Nicht-Eltern, Drittmittelbeschaffung, finanzielle Grundlagen. Das ist, glaube ich, etwas, was es an sehr vielen Hochschulen gibt. Also das ist tatsächlich etwas, was ich häufiger bekomme. Und es ist nicht so, dass Hochschulen quasi in der Hinsicht ein Raum sind, an dem solche Fälle nicht auftreten. Die gibt es auch sehr stark. Und diese Thematik ist schon sehr häufig an mich herangetragen worden. Also da gibt es ja diese sehr starke Befristungspraxis häufig. Ja.
Ich denke, generell scheint mir das Wissenschaftssystem nicht sehr familienfreundlich zu sein. Ich habe in der Vorbereitung noch mal ein bisschen in die Zahlen geschaut. Jenseits von der grundsätzlich häufig prekären Beschäftigungssituation, wenn wir uns die Kinderzahlen anschauen. Im akademischen Mittelbau sind tatsächlich nach einer BMBF-Studie, allerdings von 2011, 74% der Frauen und 71% der Männer kinderlos. Professorinnen und Professoren haben da etwas häufiger Kinder, aber da haben wir einen riesen Geschlechtsunterschied. Die Professorinnen haben mit circa 62% fast doppelt so oft keine Kinder wie die Professoren, bei denen ungefähr 34% keine Kinder haben. Alles Daten aus verschiedenen Studien jetzt zusammengetragen, die auch nicht ganz aktuell sind, aber groß geändert hat sich das, glaube ich, nicht. Das heißt, Sie hatten die prekären und unsicheren Beschäftigungsverhältnisse ja schon angesprochen. Offensichtlich wird es lange aufgeschoben bei beiden Geschlechtern.
Ja, das ist schade, aber ich kenne tatsächlich auch aus dem Bekanntenkreis wirklich viele, die ja ständig diese befristeten Arbeitsverträge haben. Und das ist natürlich echt ein riesiger Punkt, auch für die, gerade in dieser Zeit, ne, in der alles zusammenkommt, in der man dann Familie gründen möchte. Vielleicht möchte man sich auch Wohneigentum kaufen und ähnliches. Und man kriegt ja noch nicht mal einen Bankkredit mit dem befristeten Arbeitsvertrag. Ne? Und ich glaube schon, dass dann viele ihre Planungen aufschieben oder gewisse Meilensteine erst in ihrer beruflichen Karriere erreichen wollen und plötzlich wusch, ne, ist man dann irgendwie gefühlt 45, so, und dann wird es halt schon schwierig, ne, also ich glaube, das geht, da kann man ganz, ganz schnell irgendwo reinkommen und da finde ich, also ich kann mir vorstellen, dass es einer der Gründe ist, warum das so sich auch im Hochschulbereich so stark zeigt.
Stichwort Aufschieben, gab es ja vor einiger Zeit eine Debatte über Social Freezing. Man soll den Frauen ermöglichen, Eizellen einzufrieren, damit sie erstmal ihre Karriere machen können und wenn sie dann Führungskraft sind, Kinder kriegen können, auch nach 45. Ist das ein möglicher und sinnvoller Weg aus der Diskriminierung von Elternschaft oder denken wir da wird da eine ganz falsche Richtung gedacht aus Ihrer Sicht?
Also ich habe immer den Impuls, wenn ich das lese, dass ich das irgendwie ein bisschen befremdlich finde, ehrlich gesagt, weil ich es schade finde, dass einem auch irgendwo die Freiheit dadurch genommen wird, den Zeitraum zu bestimmen, zu dem man Kinder bekommen möchte. Und ich finde, man sollte die Möglichkeit haben zu sagen, so, jetzt ist die Zeit reif, jetzt fühle ich mich danach, jetzt möchte ich gerne Kinder haben. Und das wird ja damit so ein bisschen, dieses Problem wird da so ein bisschen vermeintlich weggefegt. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass dann so Drucksituationen entstehen. Ne? Also dann, es gibt ja gar nicht die Diskussion, ob Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen das zahlen. Ja, und dann, also ist es dann so, dass man dann gleichzeitig etwas unterschreibt, ich werde die nächsten 10 Jahre nicht schwanger, sondern dann erst mit 50. Und dann nochmal weitergedacht, dann zahlt ein, also ich versuche mir gerade auch schon als Juristin diese Vertragswerke dazu vorzustellen, die man da wahrscheinlich unterzeichnen muss, wenn man sowas finanziell erstattet bekommt. Und dann ist es so, dann lässt man seine Eizellen für viel Geld einfrieren und dann ist man 3 Monate später schwanger. Was ist dann? Wird man dann gekündigt? Also das ist so, das finde ich ganz schwierig. Das kann natürlich eine Möglichkeit sein, ob das jetzt wirklich auch immer funktioniert, das weiß ich nicht. Also ich kenne bisher keinen, der das gemacht hat. Aber ich finde, das ist so, das ist nicht der richtige Weg. Das ist der falsche Weg. Also ich finde es besser, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und natürlich auch die gesellschaftlichen Entwicklungen so zu prägen, dass diese Freiheit ganz selbstverständlich ist und dass da keiner einen Nachteil hat, wenn er sich zu irgendeinem Zeitpunkt entscheidet, Kinder zu bekommen.
Sie hatten es vorher schon angesprochen, die Führungskraft mit den 3 Nannies. Das ist ja so ein bisschen der weniger extreme Vorschlag. Mehr Betreuungsmöglichkeiten, länger geöffnete Einrichtungen, Nannies auch in Deutschland normalisieren. Das ist natürlich von der Idee her auch wieder der gleiche Gedanke. Ich sage mal, nichts am Vollzeitarbeitsverhältnis ändern, nichts an den sonstigen Rahmenbedingungen zu ändern, sondern letztlich die Eltern von der Kinderbetreuung zu entlasten und in den bisherigen Strukturen weiterzumachen. Sie hatten es gerade schon selber gesagt, Sie glauben eher, wir brauchen strukturelle Änderungen. Sind das denn alles dann ungünstige Wege? Was wäre das, wo Sie gerne hin würden?
Ich möchte gerne dahin, dass wir wirklich Familien auch viel Freiheit und viel Zeit geben. Und natürlich muss man zusehen, dass man finanziell abgesichert ist, dass man muss sich auch mit Blick auf die Rente überlegen, ne? Also wie gestaltet man seinen Wiedereinstieg oder gerade als Frau, wie gestaltet man sich auch finanziell unabhängige Wege? dass man auch im schlimmsten Fall, wenn man alleine ist oder alleinerziehend ist, dass man dann natürlich auch über die Runden kommt. Also das muss man schon alles mitdenken und natürlich kommt man dann auch irgendwann dahin, dass man, wenn man jetzt nicht gerade viel Geld vererbt hat oder vermögend ist, dann klar, ist es ganz normal, dann muss man natürlich arbeiten. Aber natürlich muss man auch darauf schauen, dass es alles irgendwo noch stimmig ist. Und wenn man dann natürlich sagt, ich bekomme viel Geld und kann mir dann wieder 5 Nannies leisten, ob das der richtige Weg ist, wage ich auch eher zu bezweifeln. Und klar, wenn man Notfall ist oder ähnliches, ist es gut, jemanden, ob das jetzt ein Nanny oder wie auch immer ist, als Unterstützung zu haben. Aber tun wir damit überhaupt der Familie einen Gefallen, so viel Zeit dann auch wegzunehmen? Und natürlich müssen wir auch mal einen Blick auf die Kinder richten. Also macht es denn wirklich Sinn, wenn man Kinder quasi Tag und Nacht, 24 Stunden komplett, ich sag's mal bewusst ein bisschen negativ auslagert? Ich glaube, das will ja auch kaum jemand. Und da kommt man natürlich auch ganz schnell in die Frage, wie definieren wir die Arbeit oder die Rahmenbedingungen unserer Arbeit mit Blick in die skandinavischen Länder, die ja immer wieder als Beispiel genannt werden. Da ist es ja häufig so, dass man einfach gewisse Zeiten nicht mehr arbeitet oder es werden auch keine Präsenzarbeitszeiten mehr eingefordert, weil es klar ist, am späten Nachmittag ist Zeit für die Kinder. Und es muss doch auch möglich sein, gute Jobs zu machen, auch als Führungskraft Jobs zu machen, indem man eben nicht 50, 60 Stunden Woche in der Woche arbeitet. Und deshalb brauchen wir da natürlich auch nochmal eine ganz andere Flexibilisierung der Arbeit, eine Diskussion zu, was ist eigentlich Vollzeitarbeit? Ist das 35 Stunden, sind das 40 Stunden? Das sind alles Fragen, die ich sehr, sehr wichtig finde, auch gerade wenn man von Arbeitswelt oder neue Arbeitswelt oder New Work spricht. Und ich finde schon, dass es möglich sein muss, gut mit seiner Familie, mit seinen Kindern zu leben, dass man auch Zeit für die Kinder haben muss und dass man trotzdem gut verdient. Das fände ich wichtig, weil diese Lebensqualität muss ja auch stimmen, weil die Generation von Müttern mit Burnout, das bringt uns ja auch nicht weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber zu wenig geredet wurde in den letzten Jahren. Da würde ich mir auch wünschen, dass man da mal mehr drüber spricht.
Co-Working Toddler ist hier Ihr Screen Name.
Ja, ich ändere den nicht immer. Guter Aufhänger.
Das ist auch ein Weg zu besserer Vereinbarkeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja diese Kitas mitgegründet, 2016 eigentlich waren die auch mitgedacht für meinen kleinen Sohn. Es hat dann leider mit den Behörden etwas zu lange gedauert, weil ich selber als Mutter gemerkt habe, warum denkt man da so sehr in Schubladen? Also da die Arbeit, da die Kinderbetreuung, wieso kann man das im Zeitalter der Digitalisierung nicht näher zusammenbringen? Und deswegen habe ich das damals mit ein paar Eltern mitgegründet. Und da ist ja die Grundidee, dass man arbeitende Eltern und Kindergarten unter einem Dach vereint und die Eltern arbeiten nebenan in einem Coworking-Space. Die Kinder werden betreut nebenan und man hat dann einfach Vereinbarkeit quasi buchstäblich gelebt unter einem Dach. Und das ist natürlich eine sehr schöne Idee und sehr schönes Konzept. Und ich hoffe sehr, dass sich das noch weiterentwickeln wird die nächsten Jahre.
Ich würde Sie noch fragen wollen zum Schluss unseres Gesprächs, welchen Rat würden Sie jungen Menschen, Männern und Frauen, geben, die am Beginn des Berufslebens stehen und die wahrscheinlich unter unseren Hörern und Hörerinnen stark vertreten sind, die ins Berufsleben starten wollen, aber auch die Idee haben, mal eine Familie zu gründen? Was hätten Sie damals vielleicht selbst gerne gewusst? Was wäre ein Rat an unsere Hörerinnen?
Ja, das ist sehr spannend, wenn ich mal zurückdenke. Also ich glaube, ich hätte tatsächlich gerne meine Kinder früher bekommen. Ich habe natürlich auch erst gewartet. Ich habe ja auch im Jurastudium dauert ja bekanntermaßen auch sehr lange. Und so im Nachhinein denke ich mir so, ach Mensch, irgendwie so ein paar Jahre früher hätte ich gerne doch schon mit der Kinderplanung losgelegt. Also ich würde nicht zu lange warten, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man sich erst einen gewissen soliden Rahmen schaffen möchte. Und ich finde, das kann man aber auch einfordern oder auch natürlich beeinflussen. Also, dass man halt einfach beispielsweise versucht, nicht mehr diese ständigen befristeten Verträge zu bekommen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Sache, dass man möglichst darauf hinarbeitet, unbefristete Verträge zu bekommen. dass man ja natürlich sich einfach auch schlau macht, dass man auch schaut, sich den Arbeitgeber anschaut. Das merkt man ja also auch. Ich glaube, diese Generation, die jetzt gerade auf der Jobsuche ist, die schauen da ganz genau drauf. Das ist, als ich mich damals beworben habe, meinen ersten Jobs, dann, da war das irgendwie, naja, da hat man sich überhaupt gar nicht getraut, in einem Vorstellungsgespräch mal sowas anzusprechen überhaupt, Familienfreundlichkeit oder so, ne? Ich glaube, da ist diese Generation schon sehr, sehr viel fordernder. Das bekomme ich auch bei meiner Beratung mit. Das finde ich auch wichtig. Und deswegen sollte man da auch nicht zu lange warten. Und dann ist natürlich immer gut, sich, wenn das dann schon irgendwann so ein bisschen näher kommt, sich eingehend mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Das rate ich natürlich auch wenn das erstmal nicht so spannend klingt. Ich selber hatte, ehrlich gesagt, auch kaum irgendeine Ahnung, weil auch wenn ich Arbeitsrechtlerin bin, also naja, man wusste, es gibt da so ein Elternzeitgesetz und sowas, aber damit hat man sich gar nicht so eingehend beschäftigt. Und als ich ja dann auch erstmal gemerkt habe, was das überhaupt ein Wust an Regelungen ist, kam bei mir auch eher dieses Interesse auf, dass ich mich damit jetzt auch beruflich nochmal spezialisiere. Aber damit kann man nie früh genug anfangen. Und ganz konkret würde ich auch immer dazu raten, dass man gut versichert ist für den Fall, dass irgendwas Blödes passiert. Das kann man einfach nicht ausschließen und ja, einfach loslegen.
Doch einfach loslegen. Es klang gerade schon so ein bisschen, sich erstmal durch Gesetzeswerke wälzen.
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen dazu, aber ich habe auch immer häufiger junge Frauen und auch Männer, die noch keine Kinder haben, aber mich schon mal fragen, weil die kriegen natürlich auch immer häufiger diese Geschichten mit. Also das ist ja gut, dass das medial jetzt auch mal ein bisschen häufiger Thema ist, auch sicherlich durch die Corona-Krise. Und da werde ich schon gefragt, wie sieht denn das aus mit dem Elterngeld? Wie kann ich mein Elterngeld optimieren? Was ist denn da so mit der Elternzeit? Was würdest du raten? Also das finde ich, also da freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich denke, super, also genau das ist richtig. Informiert euch und macht euch da sehr frühzeitig darüber Gedanken. Das finde ich sehr schön zu beobachten.
Ja, das heißt, es gibt Hoffnung. Die Pandemie hat sogar ein bisschen was Positives gebracht. Wir haben uns mit der Thematik mehr beschäftigt, glaube ich, alle, Männer wie Frauen und die ganze Gesellschaft. Frau Runge, ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir sind schon am Ende angekommen. Ich fand es furchtbar spannend. Ich könnte auch noch Stunden weiterreden mit Ihnen. Da gibt es bestimmt noch jede Menge, worüber
ja,
man
auf jeden
reden
Fall
könnte. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihren Initiativen. Ich finde das enorm wichtig. Wir sehen das hier an der Uni auch und wir sind tatsächlich, glaube ich, gehören nicht zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, die man sich so vorstellen kann, als Institution, nicht als Heidelberg spezifisch, sondern als Institution mit all den Strukturen. Und ich glaube, da muss insgesamt in Deutschland noch einiges passieren.
Ja, das hoffen wir auch. Mal sehen. Wir werden ja jetzt mal sehen, wer sich hier irgendwann mal... ja, wie soll man das sagen, welche Konstellation uns regieren wird.
Und ob das der Sache nützt.
Das werden wir sehen und ja, also Sie haben absolut recht. Man kann, also es ist noch viel zu tun, aber ich glaube auch und hoffe sehr, dass dieses Gefühl, dass Eltern lauter geworden sind in der Corona-Krise, stärker ihre Bedürfnisse angemeldet haben, dass das hoffentlich nicht so schnell auch in den Ohren der Politik verklingt, sondern zum Anlass genommen wird, etwas zu tun.
In diesem Sinne mit einem optimistischen Blick auf die Zukunft. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke auch. Vielen Dank.